Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auch in der zweiten Kriegswoche ist die Lage im Nahen Osten hoch angespannt. Israel hat nach eigenen Angaben Ziele im Libanon bombardiert und gemeinsam mit den USA Iran angegriffen. Iran wiederum beschoss erneut Israel und auch einige Golfstaaten mit Raketen und Drohnen. Die Zahl der iranischen Angriffe sei allerdings zurückgegangen, teilte das US-Militär mit. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen ist Bundesaußenminister Wadephul heute nach Israel gereist. Er kam dort mit seinem Amtskollegen Saar zusammen.
Bet Shemesh. Vor gut einer Woche ist hier eine iranische Rakete eingeschlagen. Direkt auf den Schutzraum einer Synagoge. 9 Menschen wurden getötet. Smadar Katz hat ihren Mann verloren. Der deutsche Außenminister hört ihr zu. Etwas später im Außenministerium in Jerusalem. Unterstützung für Israels Vorgehen in Iran.
Es geht um die Sicherheit und um die Existenz des Staates Israel. Dieses Sicherheitsinteresse teilen wir.
Wadephul hält sich zurück mit Kritik an der israelischen Regierung. Aber er warnt vor einer Destabilisierung des Libanon und einem Zerfall des Iran. In Iran greifen Israel und die USA weiter an. Bilder der Hilfsorganisation Iranischer Halbmond zeigen die Folgen eines Angriffs. Laut den Helfern kommen immer wieder auch Unbeteiligte ums Leben. Im Libanon, Dutzende zerstörte Häuser nach einem israelischen Angriff in einem südlichen Vorort von Beirut. Die israelische Armee sagt, sie habe die Bevölkerung vorher gewarnt. Ein Ende des Krieges. Für Israels Premierminister ist es dafür noch zu früh. Unser Ziel ist es, das iranische Volk von der Tyrannei zu befreien. Es liegt an ihnen selbst. Aber es gibt keinen Zweifel. Mit den bisherigen Maßnahmen brechen wir dem Regime die Knochen. Viele Israelis unterstützen diesen Kurs. Angesichts Zerstörungen wie hier in Bet Shemesh.
US-Präsident Trump hält den Krieg im Nahen Osten für so gut wie beendet. In einem Interview mit dem US-Sender CBS sagte er, Iran habe militärisch fast nichts mehr übrig. Keine Marine, keine Kommunikationsmittel und keine Luftwaffe. Israels Premier Netanyahu betonte dagegen, mit den Angriffen auf Iran noch nicht fertig zu sein. Und die iranischen Revolutionsgarden teilten mit, Israel und die Golfstaaten weiter angreifen zu wollen.
Wie lange wird dieser Krieg dauern? Aus der US-Regierung kommen dazu unterschiedliche Signale. Heute wird erneut unser intensivster Tag von Schlägen in Iran. Die meisten Kampfjets, die meisten Bomber, die meisten Luftangriffe. Präsident Trump hatte gestern für Verwirrung gesorgt. Zunächst sagte er einem Fernsehsender, der Krieg sei so gut wie beendet. Doch später in einer Pressekonferenz klang das wieder anders. Wir machen große Fortschritte bei unseren militärischen Zielen. Manche würden sagen, sie seien so gut wie erreicht. Doch gleichzeitig deutete Trump eine Ausweitung des Einsatzes an. Wir könnten es jetzt als einen enormen Erfolg bezeichnen oder wir könnten noch weitergehen. Und wir werden noch weitergehen. Der Militärhistoriker Peter Mansour ist überzeugt, Trump habe gar keine fertige Exit-Strategie. Mal gehe es um das Atomprogramm, mal um Regimewechsel. All dies sind Versuchballons, die er steigen lässt, um einen für ihn akzeptablen Endzustand zu finden. Mehr als dass es eine Planung und Entscheidung gab vor Beginn militärischer Feindseligkeiten. Die Finanzmärkte in den USA, heute wie gestern, leicht im Plus. Hier scheint man derzeit auf ein schnelles Ende des Krieges zu setzen.
Katharina Willinger verfolgt die Entwicklungen in Iran von Istanbul aus. Es gibt widersprüchliche Aussagen zum Verlauf des Kriegs. Wie sind die Reaktionen aus Iran?
Also die Revolutionsgarde, die erklärt heute, man würde über das Ende des Krieges schon noch selbst entscheiden. Und ähnliche Töne hören wir auch aus dem iranischen Parlament. Etwas abgemildert klingt ein Regimevertreter gegenüber dem US-amerikanischen Fernsehsender CNN. Darin heißt es, solange Amerika und Israel angreifen, würde man nicht verhandeln.
Heute ist der 11. Tag des Krieges. Was hören Sie von Ihren Kontakten in Iran?
Ich habe das Gefühl, dass die Bevölkerung, die iranische, bei diesem Krieg immer wieder in den Hintergrund tritt. Das liegt auch daran, dass wir ihre Geschichten nur sehr vereinzelt erzählen können, aufgrund der massiven Einschränkungen durch das Regime für die Presse vor Ort. Das Internet ist auch immer noch weitgehend abgeschaltet. Eine NGO mit Sitz in den USA meldet, dass es mittlerweile mehr als 1200 getötete Zivilisten gibt. Und von unseren Kontakten vor Ort höre ich heute, dass die vergangene Nacht die bisher schlimmste für sie war und dass sie angesichts der jüngsten Äußerungen aus Amerika, aber auch aus Israel, sich auch heute wieder auf heftige Angriffe einstellen.
Danke, Katharina Willinger, nach Istanbul. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will Europa unabhängiger von Öl- und Gasimporten machen und verstärkt die Atomkraft fördern. Auf einer internationalen Konferenz zur Kernenergie in Paris kündigte sie eine neue Strategie an, die auf kleine Reaktoren setzt. Ziel sei es, dass die neue Technologie Anfang der 2030er Jahre einsatzbereit sei.
So soll laut der EU-Kommission die Lösung für die Energiesicherheit der Zukunft aussehen, Mini-Atomkraftwerke, SMRs genannt, hier im südchinesischen Hainan. In Betrieb sind diese modularen Reaktoren bislang nur in China und Russland. Nun will auch die EU den Ausbau solcher Mini-Reaktoren fördern, sagt die Kommissionspräsidentin auf dem internationalen Nukleargipfel in Paris.
In hindsight,
rückblickend war es ein strategischer Fehler von Europa, einer zuverlässigen, erschwinglichen und emissionsarmen Energiequelle den Rücken zu kehren. Die neuen Reaktoren sind modular zu bauen und preisgünstiger als klassische AKWs. Die Kommission will nun eine Bürgschaft in Höhe von 200 Millionen Euro für private Investitionen zur Verfügung stellen. Geld, das aus dem Emissionshandel kommen soll. Bundesumweltminister Schneider kritisiert scharf, dass Steuergeld für eine Risikotechnologie verwendet werden soll. Sauberer, ungefährlicher Strom aus Wind und Sonne ist günstiger, treibt längst die Energiewende an und produziert keinen strahlenden Müll, schreibt er. Der Kanzler widerspricht, begrüßt die Entscheidung der Kommission, aber
Schlussfolgerungen für Deutschland hat es keine, weil die deutschen Bundesregierungen zuvor entschieden haben, aus der Kernenergie auszusteigen. Der Beschluss ist irreversibel.
Während Deutschland eines seiner letzten AKW vergangenes Jahr gesprengt hat, setzt weltweit wieder die Renaissance der Kernkraft ein.
US-Zölle, Einbußen in China und Probleme bei der Konzerntochter Porsche. All das hat im vergangenen Jahr deutliche Spuren in der Bilanz von Volkswagen hinterlassen. Wie der Konzern heute bei der Vorlage der Zahlen mitteilte, hat sich der Gewinn fast halbiert. Unterm Strich standen knapp 7 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch mehr als 12 Milliarden.
Schichtwechsel am Werk in Emden. Reden mögen nur wenige. Die Nachrichten aus Wolfsburg schüren Ängste.
Man hat einfach die Sorgen, dass das hier weitergeht nach 2030. Und ich muss noch ein bisschen arbeiten bis dahin.
Zeit ist ja sowieso schlecht. Und nicht nur bei VW, sondern überall, ne?
Ein herber Gewinneinbruch. Immerhin Absatz und Umsatz sind einigermaßen stabil geblieben. Dass deutschlandweit bis 2030 zehntausende Stellen abgebaut werden sollen, hatten Konzern und Betriebsrat schon 2024 vereinbart. Es geht um 50.000 Arbeitsplätze, 35.000 bei der Kernmarke, weitere bei Audi, bei Porsche und der konzerneigenen Software-Tochter Cariad.
Die Welt ist, wie sie ist. Und wir stellen heute eben auch fest, dass unser Geschäftsmodell vergangener Jahrzehnte so nicht mehr funktioniert. Nicht im Volkswagen-Konzern, nicht für die deutsche Automobilindustrie, nicht für Deutschland insgesamt.
Hohe US-Zölle und ein enormer Preisdruck in China. Dazu die Wiederbelebung des Verbrenners bei Porsche. Allein die schlug mit rund 5 Milliarden Euro zu Buche.
Was positiv zu werten ist, ist die Entwicklung der Absatzzahlen in Europa, in einem der wichtigsten Weltmarktregionen, und eben auch die Entwicklung des Absatzes von den Elektroautos. Also insbesondere Volkswagen und die Marke Skoda konnten den Absatz der Elektroautos letztes Jahr sehr stark steigern.
Für dieses Jahr plant Volkswagen eine E-Auto-Offensive mit günstigeren Modellen, die ein Angebot für die breite Masse bieten sollen.
Anja Kohl an der Frankfurter Börse. Sind die Probleme bei VW hausgemacht oder sieht es in der gesamten Branche so aus?
Na, viele VW-Probleme sind hausgemacht. Erst hat man die Elektrowende verschlafen, dann voll auf Elektro gesetzt, was ich rächte, weil neue innovative chinesische Konkurrenten überholten. Und jetzt steckt VW im Dilemma. Man setzt teils wieder auf Verbrenner, was wieder kostet, doch es muss weiter investiert werden. Und so ist Sparen das neue Mantra bei VW zu Lasten der deutschen Belegschaft. Noch geht der Jobabbau sozialverträglich. Ab 2030 ist dies nicht mehr so sicher. VW aber ist ein Koloss. Er ist wichtig für Jobs und Wertschöpfung in ganz Deutschland. Symptomatisch für die Branche ist, auch andere, Mercedes, irrten sich ähnlich. Mercedes verlagert mehr Produktion nach Ungarn. Nur bei BMW, da läuft es besser, weil das Unternehmen technologieoffen geblieben ist, dadurch flexibler, erfolgreicher, gut für die Jobs.
Danke, Anja Kohl. Passagiere der Lufthansa brauchen am Donnerstag und Freitag starke Nerven. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat die Piloten zu einem 48-stündigen Streik aufgerufen. Betroffen sind auch die Tochtergesellschaften Cityline und Cargo. Flüge aus dem Krisengebiet im Nahen Osten sollen vom Streik ausgenommen sein. In dem Tarifstreit geht es bei Lufthansa und Cargo um die Betriebsrenten. Bei Cityline wollen die Piloten mehr Lohn. Eigentlich sollte auf der Leipziger Buchmesse kommende Woche der Deutsche Buchhandlungspreis verliehen werden. Mit ihm werden jedes Jahr engagierte kleine Buchläden ausgezeichnet. Doch Kulturstaatsminister Weimar hat die Preisverleihung heute abgesagt. Zuvor hatte er drei linke Buchläden von der Liste der Juryvorschläge gestrichen, wegen, so wörtlich, verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse.
Der Buchladen Golden Shop in Bremen. Deutschland verrecke bitte steht unter anderem auf seiner Hauswand. Dennoch hatte eine Jury den Laden für den Deutschen Buchhandlungspreis nominiert. Kulturstaatsminister Wolfram Weimar aber nahm ihn nach Hinweisen durch den Verfassungsschutz wieder von der Nominiertenliste. Nach Protesten gegen die Entscheidung sagt er heute die Preisverleihung ab. Nun droht aber die Debatte um die Nichtberücksichtigung von drei Juryvorschlägen, den eigentlichen Sinn der Veranstaltung zunehmend zu überlagern. Eine angemessene Würdigung der Preisträgerinnen und Preisträger scheint in einem solchen Kontext kaum noch möglich. Vor der Kamera äußern will sich Weimar nicht. Auch der Göttinger Buchladen Rote Straße wurde vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossen. Ebenso wie der Laden zur schwankenden Weltkugel in Berlin. Warum? Das wollen die Läden nun vor Gericht erfahren.
Es gibt nur eine Rückmeldung des Verfassungsschutzes, der sagt, es liegen Erkenntnisse vor. Aber welche Erkenntnisse das genau sind, das weiß man überhaupt nicht. Das wissen auch die Buchhandlungen nicht. Und das hoffen wir auch im Verfahren aufklären zu können.
Zuletzt hatte Weimar für Aufregung im Zusammenhang mit der Berlinale gesorgt. Gerüchte, wonach er Festivalchefin Trisha Tuttle ablösen wollte, bestätigten sich jedoch nicht. Die Opposition zweifelt dennoch an der Eignung Weimars für den Posten.
Wolfram Weimar ist als Staatsminister noch nicht mal ein Jahr im Amt und hat schon tonnenweise Porzellan in der Kulturlandschaft zerschlagen. Erst bei der Berlinale, jetzt beim Buchhandlungspreis. Und ich habe das Gefühl, er ist diesem Amt einfach nicht gewachsen.
Bei der Debatte um Kulturstaatsminister Wolfram Weimar geht es längst nicht mehr um ein Filmfest oder drei Buchläden. Es geht um die Frage, wie viel Einfluss darf Politik auf die Freiheit der Kunst nehmen, wenn staatliche Gelder im Spiel sind.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 11. März.
Tiefausläufer bringen in den nächsten Tagen immer wieder Regen. Dazu erreicht uns kühlere Luft. Heute Nacht ziehen von Westen einige Schauer ostwärts, die aber nachlassen. Morgen scheint im Osten und Südosten zeitweise die Sonne. Stellenweise gibt es Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Sonst ist es meist bedeckt und von Westen her beginnt es zu regnen. Heute Nacht im Westen noch 10, im Bayerischen Wald minus 2 Grad. Morgen 8 Grad auf den Nordseeinseln und in der Eifel bis 18 Grad in der Lausitz. Am Donnerstag im Osten und Südosten noch ein paar Schauer, sonst ist es trocken und meist freundlich. Freitag oft stark bewölkt und mitunter kräftiger Regen, nach Südosten hin zum Teil sonnig. Samstag viele Wolken und gebietsweise Regen, im Bergland auch Schnee.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Julia Niharika-Sen Bundesaußenminister Wadefuhl auf seiner Nahostreise, was Deutschland beisteuern kann zum Krisenmanagement. Und es geht um Fukushima, wo 15 Jahre nach dem Atomunfall wieder Menschen angesiedelt werden. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.